direkt aus Europa, Nummer 450, Seite B.
Tiefstemperaturen bis 10 Grad. Bis zum Samstag bleibt es bewölkt und regnerisch. Am Sonntag teils Wolken, teils Sonne, maximal 22 Grad. Vom Bayerischen Rundfunk hörten Sie Nachrichten, die Zeit 15.05 Uhr.
Bayern 2. Radiowissen.
Wir besuchen den berühmtesten und wahrscheinlich ältesten Garten der Welt in Andalusien und klären, woher der Schrebergarten seinen Namen hat. Alles hier bei uns in der kommenden Stunde. Immer mehr junge Menschen entdecken ihre Lust am Gartenleben in der Laubenkolonie und pachten sich ein paar Quadratmeter im Grünen, um dort hemmungslos anzupflanzen, was ihnen Spaß macht. Da soll es sogar lange Wartelisten geben. Susanne Hofmann hat junge und alte Laubenfans gefunden und erzählt ihnen jetzt die gar nicht mal so kurze Geschichte der kleinen Schrebergärten in Deutschland.
Christine Granzer.
Das hat mir immer schon Spaß gemacht. Wissen Sie, der Erdgeruch im Frühjahr, wenn die Pflanzen rauskommen und du musst jäten, dann ist schon der Erdgeruch animierend.
Bis heute gibt es für die Granzers kaum etwas, das ihnen mehr am Herzen liegt als das naturnahe Leben. Und weil sie im 8. Stock eines Wohnblocks wohnen, haben sie sich ihren eigenen Naturraum geschaffen, in ihrem Schrebergarten. Genauso wie rund 1 Million anderer Naturfreunde in Deutschland. So viele haben hierzulande einen Kleingarten gepachtet.
Einige Gärten weiter sind Christel und Wilhelm Freihalter am Werkeln.
Jetzt mache ich gerade den Zaun sauber.
Die letzten Wochen hat es viel geregnet. Nun hat ein geradezu unbändiges Wachstum eingesetzt. Die Freihalters haben schon 2 Säcke mit Unkraut gefüllt. Auf der harten Scholle kniend arbeiten sie munter und unverdrossen.
Die Ruhe, die Betätigung an der frischen Luft und dass es dann wieder sauber, es muss nicht sauber ausschauen. Es muss das Grün an der richtigen Stelle wachsen, sagen wir so. Ohne Garten wäre ich halber Mensch. Das wäre mir grausam, wenn ich jetzt den Garten nicht mehr hätte. Da würde mir was fehlen.
Bei mir ging es genauso.
Auf der Suche nach Arbeit hatte es tausende junger Menschen in die preußische Hauptstadt gezogen. Seit 1870. Innerhalb der beiden folgenden Jahrzehnte verdoppelte sich ihre Bevölkerung auf über 800.000 Einwohner.
Menschenmassen drängten sich in Hinterhauswohnungen ohne Luft und Licht und ohne Grün. Die politisch Verantwortlichen überließen die Arbeiter ihrem Elend und den Grund und Boden den Bauspekulanten, die daraus ungehemmt Profit schlagen durften. Der ständigen Wertsteigerung ihres Grundeigentums konnten sie praktisch zusehen. Sie teilten die Grundstücke in Parzellen auf und verpachteten diese an wohnungslose Städter. Proletarier, die halb als Bauern, halb als Arbeiter zu überleben versuchten. Es waren die ersten Laubenkolonisten. Sie hausten in einfachen Bretterbuden.
Die heutigen Kleingärten haben aber auch noch einen anderen, einen bürgerlichen Hintergrund. Er geht zurück auf Ideen des Leipziger Arztes Daniel Schreber. Ihm zu Ehren wurde 1864 ein Turn- und Spielplatz für die Kinder im Westen von Leipzig errichtet. Sie sollten einerseits nicht mehr auf der Straße spielen müssen, andererseits aber zugleich auf dem neuen Gelände auch etwas über das Gärtnern lernen. Zu diesem Zweck wurden am Rande des Platzes Beete angelegt. Daraus entwickelten sich später die sogenannten Schrebergärten.
Inzwischen verwendet man die Begriffe Schrebergarten und Kleingarten quasi synonym, trotz ihrer so unterschiedlichen Anfänge. Bis heute pachten viele Eltern einen Garten, um ihren Kindern das Naturerlebnis zu ermöglichen.
Stefan Grundei, Geschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Gartenfreunde. Wichtig ist für ihn:
Wir wollen offene Anlagen, wo die Leute, auch Leute, die nicht zum Verein gehören, gerne mal durchgehen. Da ist es natürlich angezeigt, dass sie keine 2,50 Meter Hecken drin haben, sondern dass man so ein bisschen sieht, was sich da tut.
Eine maximale Heckenhöhe von 1,25 Meter, wie sie viele Vereinssatzungen fordern, ist also keine willkürliche Schikane. Dahinter steckt vielmehr eine großzügige Geste gegenüber der Außenwelt. Der Blick über den Zaun soll jedermann jederzeit möglich sein. Der Anblick der Gärten alle erfreuen, auch zufällige Passanten. Das sieht auch der Schrebergärtner Reinhold Sonneck so, der seit 25 Jahren eine Parzelle im äußersten Osten von Augsburg hegt und pflegt.
Und unsere Gartenanlagen sind ja eigentlich öffentlicher Grund. Der gehört zum Stadtbild. Und ich meine, es gibt ja auch Spaziergänger, die dann einmal so durch die Gartenanlagen laufen und sich so das Dingens anschauen wollen.
Jedem parzellierten Grün wohnt eine Ordnung inne. Die Fläche eines jeden Kleingartens ist in der Regel grob gedrittelt. Ein Drittel Nutzpflanzen, ein Drittel Rasen und ein Drittel Laubenbebauung.
Dieses Aufteilungsprinzip hat seine Rechtsgrundlage im Bundeskleingartengesetz. Ein Gesetz aus dem Jahr 1983, erlassen, um Städtern die Möglichkeit zur Erholung zu bieten, sowie zum Anbau von Obst und Gemüse für den Eigenbedarf. Leitgedanke auch dabei, jeder soll Zugang zu einem eigenen Fleckchen Grün haben. Unabhängig von seinem Portemonnaie, betont Stefan Grundei vom Bundesverband Deutscher Gartenfreunde.
Also gibt es nämlich einen sehr reduzierten Pachtpreis, der ist gedeckelt. Und gleichzeitig besteht ein besonderer Kündigungsschutz. Und wer diesen Schutz genießen will, dieses Schutzprivileg dieses Gesetzes, der muss sich natürlich an bestimmte Vorgaben auch halten. Zum Beispiel einfach, das muss eine Gartenlaube sein, das darf eben kein Wochenendhaus sein, was da steht. Oder da muss dann halt auch gegärtnert werden. Wer jetzt nur grillen will und nur in der Hängematte liegen will, der kann sich ja ein Wochenendgrundstück pachten, das ist entsprechend teurer.
In Augsburg beispielsweise ist ein Schrebergarten für nur 32 Cent pro Quadratmeter zu haben. Das macht für eine Parzelle durchschnittlicher Größe rund 90 Euro im Jahr. Über rund 460 Quadratkilometer hinweg verteilen sich die Kleingartenanlagen in Deutschland. Das ist eine Fläche fast doppelt so groß wie der Nationalpark Bayerischer Wald, nur eben verteilt auf Zehntausende von stadtnahen Anlagen. Immer mehr Menschen zieht es in die Kleingärten. Wer heute in München oder in Berlin einen Schrebergarten pachten will, muss mehr als 3 Jahre warten. Es gibt längst nicht genug Parzellen für alle Interessenten. Denn grüne Träume machen glücklich.
Ein Beitrag von Susanne Hoffmann war das.
Nachrichten.
16 Uhr. Im Eierskandal werden 2 niederländische Manager festgenommen. Im Skandal mit verseuchten Eiern haben die niederländischen Behörden 2 Personen festgenommen. Die Männer stünden in Verdacht, das Insektengift Fipronil illegal eingesetzt zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Beide waren demnach Führungskräfte der Firma, die im Zentrum des Eierskandals steht. Die Polizei hatte zuvor die Wohnungen der Manager in der Nähe von Utrecht durchsucht. Beiden wird Gefährdung der öffentlichen Gesundheit durch den Einsatz von Fipronil in Ställen von Legehennen vorgeworfen, sowie der Besitz verbotener Substanzen. Insgesamt hatten die Behörden 8 Wohnungen und Büros durchsucht. Razzien wurden auch in Belgien durchgeführt. Sowohl in den Niederlanden als auch in Belgien werden Dutzende Hühnerfarmen verdächtigt, mit Fipronil belastete Eier ausgeliefert zu haben.
Und Germania Halberstadt gegen Freiburg 1:2. Das Wetter. Auch am Abend überwiegend stark bewölkt bis bedeckt. Im Nordwesten kann es gewittern. In der Nacht fällt gebietsweise noch etwas Regen, der jedoch nachlässt. Vor allem in großen Teilen Norddeutschlands und auch südlich der Donau bleibt es weitgehend trocken. Die Temperaturen gehen auf 15 bis 8 Grad zurück.
Deutschlandfunk Kultur. Feature.
Ich meine, so richtig viel Gedanken hatte ich mir da nicht gemacht, dass ich da ganz viele Kinder in die Welt setzen könnte, ne? Sondern ich habe einfach nur helfen wollen.
Aus dem Leben eines Samenspenders. Feature von Renate Maurer.
Ich hatte immer wieder in den Medien gehört, im Fernsehen, glaube ich, oder im Radio, man kann als Samenspender viel Geld verdienen. Und habe dann gegoogelt damals, weiß ich, gab es da schon Google? Also ich habe es im Internet gesucht nach Samenbanken, habe mich dann bei der einen gemeldet und dachte, wow, jetzt kann ich viel Geld verdienen.
Das war im November 2004. Mike ist Mitte 20, studiert Geschichte, Soziologie und Politikwissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin und jobbt nebenbei, so viel er kann. Für 4 Firmen verteilt er Werbezeitungen und Prospekte. Und einmal in der Woche radelt er noch zur Samenbank in Berlin-Mitte. Aber der Verdienst? Eine herbe Enttäuschung. 35 Euro gibt es nur pro Spende. Dazu 70 Euro nach einem halben Jahr, wenn alle Blutuntersuchungen auf Infektionskrankheiten und die Qualität des eingefrorenen Spermas in Ordnung sind.
Und dann stehst du halt da, hast dich angemeldet. Oh Gott, was, so wenig? Ich habe das 4 Monate gemacht. Man musste da jede Woche hin, am besten wirklich jede Woche. Also 3 bis 5 Tage Karenzzeit solltest du einhalten. Das ist ganz wichtig, damit das Sperma halt gute Qualität hat. Und das bedeutet eigentlich keinen Sex haben, auch nicht masturbieren.
März 2005. Die Bäume in Maiks Straße in Berlin-Lichtenberg zeigen erste zartgrüne Knospen. Immer noch steckt er im Grundstudium fest, teilt sich die Wohnung mit einem Sozialpädagogen. Und jetzt ist er wieder auf Jobsuche, sitzt mit der Teetasse vor dem Laptop und klickt sich durch die Seiten der Online-Ausgabe des Stadtmagazins City. Bei einer Anzeige unter der Rubrik Jobs allgemein bleibt er hängen.
Und da stand dann halt, 2 Frauen suchen einen Samenspender, aber keinen Vater. Hilfst du uns oder so? Und dann dachte ich, was ist das für eine komische Anzeige? Was soll das? Hab dann darauf geantwortet und nach einer Woche oder 2 kam eine Antwort.
Er ist misstrauisch. Wer inseriert denn in einem Stadtmagazin, um zu einem Kind zu kommen? Weshalb gehen die beiden denn nicht zur Samenbank? Bei seinen Recherchen findet Mike schließlich heraus, dass lesbischen und alleinstehenden Frauen in Deutschland der Weg zur Samenbank versperrt ist und die Insemination in Holland, Dänemark oder Tschechien teuer kommen kann. Ein einziger Versuch kostet um die 2.400 Euro.
Und dann dachte ich, okay, helfen wir uns einfach zivilgesellschaftlich untereinander, machen sowas wie, illegal, illegitim, was auch immer, aber auf jeden Fall helfen wir denen zum Kinderwunsch.
Dabei war die künstliche Befruchtung mit Spendersamen in Deutschland für alleinstehende Frauen nie gesetzlich verboten. Sie wird nur seit Jahrzehnten über die Richtlinien der Bundesärztekammer geregelt, wonach Ärztinnen und Ärzten empfohlen wird, die sogenannte heterologe Insemination nur bei verheirateten Frauen oder Frauen mit festem männlichen Partner vorzunehmen. Zu dieser Zeit, um 2005, wird Spendern noch die volle Anonymität garantiert. Ihre Daten werden längstens 10 Jahre lang aufbewahrt. Und Spenderkinder haben erst ab 18 das Recht zu wissen, wer ihr genetischer Vater ist. Im April 2005 ist es soweit. Das erste Treffen mit dem lesbischen Paar von der City-Anzeige. Nennen wir sie Ines und Sonja.
Ich habe einen HIV-Test gemacht. Ich habe sogar ein Spermiogramm mitgebracht von der Samenbank. Das war alles okay. Sie hatten mir einen HIV-Test gezeigt.
Für alle 3 ist wichtig, dass das Wunschkind seinen Vater kennen und treffen sollte.
Wir haben auch gesprochen, wie wir es machen. Also nicht mit Sex, sondern mit einem Becher. Wir warteten 1 Monat auf den Eisprung, auf den nächsten. Und dann bin ich hin mit Laptop und Porno-DVD und habe eine Samenspende abgegeben. Dadurch, dass wir schon so viel gesprochen hatten, fand ich eigentlich überhaupt kein Problem, zu denen nach Hause zu gehen. Und ich hatte so ungefähr einen Plan. Ich gehe ins Bad, hab einen Laptop mit oder ich krieg deren Laptop und einen DVD und hole mir einen runter. So war das knallhart, wenn man so will, knallhart durchdacht. Und ich glaube, die beiden waren aufgeregter als ich. Was komisch war, was echt ein seltsames Gefühl war, als ich den Becher hingestellt habe und geklopft habe. Und sagte, ich gehe jetzt. Und wusste, die beiden machen da drin irgendwas. Und also die stimmen sich halt auf die Situation ein und ich liefere da jetzt was ab und so. Das haben wir 2-mal gemacht und nach dem 2. Mal war sie schwanger.
Im Februar 2006 kommt das Baby zur Welt. Ein Junge, Lars. Die Mutter, Ines, ist 33. Zur Geburt bekommt Mike von den beiden überglücklichen Mamas 100 Euro. Schon zuvor hatte ihm das Paar pro Spende eine kleine Entschädigung gegeben, 35 Euro, so viel wie er von der Samenbank bekommen hätte. Auch alle weiteren Frauen, denen Mike versuchen wird, zum Babyglück zu verhelfen, werden mit kleinen Beträgen ihre Dankbarkeit zeigen.
Ich habe mich bei einem Krankenhaus in Holland eingetragen um Sperma Spende zu bekommen. Und das war so 6 Monate Wartezeit für den ersten Termin.
Während der langen Wartezeit entdeckt sie eine andere Option.
Ich habe gedacht, wie machen das die lesbischen Frauen? Und dann habe ich mich im Internet erkundigt. Und dann sehe ich so eine Nachricht, Mike.
Im Februar 2006, da ist Mike 29, treffen sich die beiden zum ersten Mal in Cecils Zweitwohnung in Berlin-Schöneberg. Die Französin, braune Augen und braune Locken.
Ich hatte so ein Vertrauen und das ist so einfach gewesen.
Wir haben uns da unterhalten, haben viel gelacht und zufälligerweise hatte sie da gerade ihren Eisprung und sind dann ziemlich schnell zur Sache gekommen und ins Bett gegangen, weil der Zeitdruck halt da war.
Wir haben uns verliebt, beide. Und dann natürlich haben wir miteinander geschlafen und versucht, dass ich schwanger werde.
Und die Becherfrage stellte sich da gar nicht mehr. Also die war ad acta gelegt. Offenbar fanden wir uns beide sehr attraktiv.
Das Babyprojekt stellt sich allerdings als unerwartet kompliziert und anstrengend heraus.
Und das war natürlich schockierend nach den ersten Erfahrungen, die ich gesammelt hatte.
Cecile ist zu dieser Zeit nicht die Einzige. Auch eine Berliner Ärztin setzt alles daran, mit Mikes Hilfe schwanger zu werden. Sie ist Anfang 40 und lebt mit ihrer Partnerin mal zusammen, mal getrennt. Und auch bei ihr will und will es nicht klappen. 2 Wunschmütter, 1 Samenspender und ein Projekt, das sich in ein nervenaufreibendes Langzeitprojekt verwandelt hat.
Vor allem, weil sie halt parallel waren und manchmal waren die Eisprünge ziemlich dicht aneinander.
Aber Mike will sein Versprechen unbedingt halten. Bei der Ärztin unter Einsatz des Bechers, bei Cecile mit der, nennen wir es, natürlichen Methode.
Ich hatte damals halt gesagt, ja, es ging halt bei dem ersten Paar schnell und ich mache so lange mit, bis ihr schwanger werdet. Und manchmal klappte das auch mit diesen blöden Pornos nicht. Die Bilder, die ich im Kopf hatte, reichten schon lange nicht mehr aus, weil ich gemerkt habe oder weil das Gehirn gearbeitet hat und meinte, das hier ist jetzt irgendwie kein Spaß, sondern du musst jetzt ein Produkt abliefern.
Die Natur wehrt sich dagegen. Lassen wir es, denken sie schließlich alle drei. Nach 1,5 Jahren des Probierens bei der Ärztin und 1 Jahr bei Cecile.
Und beide sind halt in dem Moment schwanger geworden und dann waren die so überglücklich.
Für die Ärztin ist das Glück nur von kurzer Dauer. Schon nach wenigen Wochen verliert sie das Kind. Und auch ihre 2. Schwangerschaft verwandelt sich in ein Martyrium, als sich schon im 1. Monat der Muttermund öffnet.
Und sie lag da echt 8 Monate im Bett, wurde immer dicker. Ich habe die einmal besucht, sie kaum noch wiedererkannt. Und sie hat es durchgezogen. Ja, ganz, ganz langsam zur Toilette gehen, mehr nicht, und sofort wieder zurück ins Bett legen. In die Seitenlage, damit der Muttermund sich nicht weiter öffnet.
Sie schafft es. 8 Monate nach Cecils Tochter wird auch ihr Kind geboren, im August 2008. Ein Mädchen.
Und das ist Wunder, dass sie das geschafft hat. Und die hat so ein tolles Kind bekommen. Die spielt heute schon Geige und Klavier mit ihren 6 Jahren. Ist sie jetzt 6? Ja, ich glaube, sie ist jetzt 6. Ganz niedlich. Wenn man die Bilder sieht, ein bisschen ähnelt sie mir auch.
Das war eigentlich ein Glückstreffer. Eine Anzeige aufgegeben, er hat sich gemeldet, er war der Erste, mit dem wir uns getroffen haben.
Frühjahr 2012. Mike ist 34 und mittlerweile im Hauptstudium angelangt. Er antwortet auf die Anzeige von Beatrice und ihrer Freundin aus Pankow. Die beiden sind erst frisch liiert. Beatrice, 36, hat eine langjährige Beziehung hinter sich und will sich mit der neuen Frau an der Seite endlich ihren Herzenswunsch erfüllen.
Ja, und dann habe ich sie gleich mit eingebunden, hat sie die Anzeige gemacht. Ein paar Männer haben sich gemeldet, einer davon war Mike. Und dann haben wir uns getroffen in einem Café. Das war im März oder so, also war noch relativ kalt. Und dann haben wir uns unterhalten, er hat Tee getrunken, wie immer, und waren wir uns sympathisch.
Von Lichtenberg nach Pankow zu Beatrice und ihrer Freundin sind es 5 S-Bahn-Stationen und dann noch ein Stück mit dem Rad. Eine knappe halbe Stunde ist Mike immer unterwegs, wenn ihn die SMS nach Pankow ruft. Aber er bleibt nicht einmal so lange, wie die Fahrt dauert. Seine Besuche bei den beiden Frauen sind kurz, aber bedeutsam.
Jeder ein Glücksversprechen. Jeder mit Spannung erwartet. Jeder hinterlässt Spannung.
Dann haben wir das probiert, haben uns Spritzen besorgt, haben uns Becher besorgt, haben uns die Tester besorgt. Dann ist man sich halt sicher, dass man auch fruchtbar ist. Weil wenn der Mike so weit hergefahren kommt, dann soll das irgendwie passen. Und dann haben wir gesagt, so, hier, an den und den beiden Tagen kannst du da. Ja, ich komme. Und dann kam er angeradelt. Ist bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad angefangen gekommen und hat er super gemacht. Und dann haben wir es probiert. Auf romantische Weise, mit Musik und Kerzenschein. Orgasmus hinten dran. Hat aber nicht funktioniert. Dreimal. Und beim vierten Mal hat es dann geklappt. Auf die unromantische Art und Weise. Also ohne Schnickschnack.
9 Monate später bekommt Beatrice einen Sohn, Telmo, und zieht ihn alleine auf. Die Beziehung mit ihrer Freundin hatte nicht einmal bis zur Geburt gehalten.
Hochklettern?
Ja.
Auf das Boot?
Ja.
Sie ist mittlerweile nach Spandau, direkt ans Seeufer gezogen. Die Seniorenresidenz, in der sie in der Verwaltung arbeitet, direkt um die Ecke. Der Kindergarten vor der Tür. Und wenn man sie sieht und hört mit dem 2-Jährigen, spürt man sofort, der Kleine ist wirklich ihr ganzes Glück.
Wann gibt's denn jetzt Eis?
Eisgurke.
Schokoeis? Vanilleeis?
Vanilleeis. Schokoeis.
Oder Erdbeere?
Erdbeere. Oder Vanilleeis.
Vanille. Nie bereut. Nicht einen Tag, nicht. Ich habe auch zwar manchmal hier am Fenster gestanden und geweint, weil ich alleine war und dann halt auch, man ist ja halt total kraftlos irgendwann. Das ist auch anstrengend mit dem Kind, aber das ist ums 1000-fache auch schön. Dann.
Bei allen Frauen verzichtet Mike auf Verträge. Als alleinstehende Mütter könnten sie durchaus Unterhaltsforderungen an ihn stellen.
Ich hatte halt davor schon gelesen, dass Verträge keinen Sinn haben, wenn der Name da ist von dem Vater, dann sagt der Richter, wird ein Gutachten erstellt und dann muss er zahlen, egal ob die einen Vertrag haben oder nicht. Also ich habe mir nie vorgestellt, dass die Mütter mich verklagen würden oder dass mich irgendein Kind verklagen wird. Der Grund, warum ich das geglaubt habe, war einfach, dass das Wunschkinder waren. Die wären nie schwanger geworden. Sie brauchten Leute wie mich. Ich habe denen das geglaubt. Wenn das naiv klingt, klingt es halt naiv.
2012 verhilft Mike nicht nur Beatrice zum kommenden Babyglück. Es ist auch sonst ein ereignisreiches Jahr der Wunschkinderfüllung.
Und in der Zeit dann auch eine andere alleinstehende Frau, eine Lehrerin, die halt einen Freund hatte und der war offenbar unfruchtbar, hatte auch Angst, dass er irgendwann zu alt ist. Und sie war damals 34 oder 36. Und dachte jetzt, die kriegt keine Kinder mehr. Und auch da haben wir es so gemacht, dass wir, glaube ich, zweimal mit dem Becher. Und dann dachte sie, nein, oh Gott, das muss schneller gehen. Wir machen es halt jetzt auf natürliche Weise. Und dann ist sie tatsächlich schwanger geworden. Nach dem vierten Mal letztlich. Und war auch überglücklich.
Die Version für den Freund war, wir haben es mit der Bechermethode gemacht. Im Sommer 2012 kommt das Kind auf die Welt, ein Junge.
Die haben immer gesagt, wenn du das Kind sehen willst, kein Problem. Du bist nicht anonym. Nur ist es nicht so, dass ich mich einmische in die Erziehung. Wollte ich auch nicht. Und wenn die Kinder mich sehen wollen, war klar. Wenn ich Zeit habe, wenn ich Zeit finde, dann finde ich die Zeit und dann treffe ich die Kinder. Beatrice, zweimal oder dreimal habe ich sie gesehen mit dem Kleinen. Der ist auch noch ziemlich klein, also der erinnert sich nicht mehr an mich.
Er ist halt auch nicht so, dass er jetzt da jetzt groß sich meldet von sich aus. Manchmal würde ich mir das vielleicht wünschen, weil ich dann den Kleinen angucke und denke, ach Mensch, ja, wäre schon schön, wenn er mal nachfragt oder so. Man kennt ja die Gefühle nicht von dem anderen. Er hat ja nun mal mehrere Kinder und er hat ja, glaube ich, auch 2 anerkannte Kinder. Die trägt doch in seinem Portemonnaie mit rum und dann habe ich ihm erstmal auch ein Bild von meinem Kleinen geschenkt. Hab gesagt, es wäre schön, wenn er das auch im Portemonnaie hätte.
Sommer 2012. Man könnte meinen, es hätte Mike jetzt gereicht mit dem Kindersegen. Aber er antwortet noch einmal auf eine Anzeige. Dieses Mal einer sehr jungen Frau. Sie ist Single und 24 Jahre alt.
Ich hatte eh nicht so vor, so jungen Frauen zu helfen, aber keine Ahnung, was mich da so erweicht hatte, irgendwie ihr Text oder so und halt auch ihre Absicht, dass sie auf keinen Fall irgendwie mich da einbinden will und hat jetzt eine glückliche Tochter, die jetzt über ein Jahr alt ist. Ja, und das war das letzte Mal, dass ich da geholfen hatte. Also nach 7 Kindern war Schluss. Das reichte mir dann. Ich dachte, das sollen andere machen.
Das war 2013. Mike ist 35 und schreibt an seiner Magisterarbeit. 2014 dann eine Sommernacht und eine zufällige Begegnung mit der Lehrerin, der Mutter von Mikes 5. Kind.
Ich weiß nicht, was uns so attrahiert hat. Jedenfalls sind wir im Bett gelandet. Zu einer Zeit, als sie offenbar ihren Eisprung hatte. Und das war so unglaublich, dass sie dann wieder schwanger geworden ist.
Ein Schock für beide. Vor allem deshalb, weil die Lehrerin schon damals, als es um das Wunschkind ging, Mike erzählt hatte, dass ein Eileiter nicht funktioniere, weshalb das Schwangerwerden für sie schwierig sei. Und ein noch größerer Schock für Mike, als sie von ihm fordert, das noch ungeborene Kind als Vater anzuerkennen. Im April 2015 kommt Mikes 8. Kind zur Welt. Es ist ein Junge. Und bald darauf erhält er ein Schreiben vom Jugendamt.
Sehr geehrter Herr Berger, auf Antrag der Kindesmutter vertrete ich Jan W. als Beistand und wurde beauftragt, die Vaterschaft festzustellen und den Unterhaltsanspruch geltend zu machen.
Das Abstammungsgutachten, von Mike selbst in Auftrag gegeben, bestätigt seine Vaterschaft. Damit muss er nach deutschem Recht Unterhalt zahlen. Weil er als Student dazu nicht in der Lage ist, übernimmt das Jugendamt vorerst die Zahlungen, maximal 6 Jahre lang, und wird Mike zur Kasse bitten, sobald er verdient. Danach kann die Mutter den Unterhalt selbst einklagen. Die Natur erlaubt in der Liebe alles. Aber der Gesetzgeber will geordnete Verhältnisse für jedes Leben. Kinder, die per Samenspende gezeugt wurden, haben in Deutschland inzwischen von Geburt an das Recht zu wissen, von wem sie abstammen. Und jedes Kind, egal auf welche Weise entstanden, soll versorgt werden. Mit einem Wunschkind aber, davon ist der heute 37-Jährige nach wie vor überzeugt, wäre ihm das nicht passiert.
Zu den Wunschkindern stehe ich noch und ich habe auch nicht den Verdacht, dass die Frauen alle ungerecht sind oder dass sie mich verklagen werden und auch die Kinder nicht. Ja. Das Kind, um das es geht, ist ja entstanden nicht als Wunschkind, sondern aus Versehen. Ja. Die anderen Kinder sind aus einer anderen Stimmung heraus entstanden und das hier sieht eher so aus wie, ich werde nicht damit fertig, aber ich will es auch nicht abtreiben und jetzt musst du die Konsequenzen dafür tragen.
Feature von Renate Maurer. Einige Namen wurden von der Redaktion geändert. Gesprochen haben Irina Wanker und Philipp Scheiner. Eine Produktion der Feature-Redaktion des ORF 2016.
Regie, die Autoren. Unser nächstes Feature läuft Dienstagnacht um 0.05 Uhr.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 449. Willy Brandt war von 1966 bis 1969 Außenminister der Bundesrepublik Deutschland und dann bis 1974 Bundeskanzler. Das Ehepaar Brandt hatte 3 Söhne. Ihr jüngster Sohn, geboren am 7. Oktober 1961, ist der Schauspieler Matthias Brandt. Er ist aber nicht nur ein bekannter Schauspieler, sondern hat auch im September 2016 ein Buch veröffentlicht, in dem er von seiner Kindheit Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre erzählt. Da geht es vor allem um den Zeitraum zwischen seinem 7. und 12. Lebensjahr. Die Geschichten, die er in diesem Buch aus seiner Kindheit erzählt, haben viel damit zu tun, dass sein Vater Ende der 60er Jahre Außenminister und Anfang der 70er Jahre Bundeskanzler war. Da, wo sie damals wohnten, war einer ihrer Nachbarn ein alter Mann, der bis 1969 Bundespräsident war. Mit dem zusammen hat er als Junge heiße Schokolade getrunken. Und einer, der für ihn nur ein Arbeitskollege seines Vaters war, war der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Bundestag, dem deutschen Parlament. Aber um solche Beziehungen geht es ihm nicht in seinem Buch. Er wollte von kindlichen Wahrnehmungen erzählen, ist dabei aber natürlich von sich selber ausgegangen und dadurch erscheint auch viel Autobiografisches in seinem Buch. Wichtiger war es aber für ihn, von kindlichen Wahrnehmungen zu erzählen. Dass er immer eine starke emotionale Verbindung zu seiner Kindheit hatte, war auch für seine Arbeit als Schauspieler von großem Nutzen. Da diese Verbindung für ihn immer bestand, hatte er auch keine Schwierigkeiten, sich an seine Kindheit zu erinnern, um davon erzählen zu können. Dabei ist für ihn auch interessant, dass man als Kind auch manchmal sehr unglücklich ist und solche absoluten Gefühle hat, neben denen es für das Kind dann nichts anderes mehr gibt, dass man als Kind also viel stärker nacheinander empfindet als parallel. Und das gilt auch für die Wut. Für ein Kind ist die Wut, die es überkommt und schüttelt, etwas, womit es kaum umgehen kann. Es kann sich ja nicht selber analysieren. Gegen solche Wut half ihm körperliche Anstrengung. Er hat sich sein Fahrrad genommen und ist so schnell wie möglich durch die Gegend gefahren, bis die Wut irgendwann weg war. Für ein Kind sind die verschiedenen emotionalen Zustände deutlich voneinander abgetrennt. Es ist verblüffend, wie schnell sie umschlagen können, dass zum Beispiel aus tiefer Trauer, dadurch, dass irgendetwas passiert, ganz schnell Glück wird oder auch Wut. Für ihn gehört es zum Erwachsenwerden, dass die Emotionen allmählich anfangen, sich zu überlagern. Der erste Satz seines Buches besteht nur aus 2 Wörtern: keiner da. Er war oft allein, aber das bedeutet nicht, dass er sich einsam gefühlt hat. Er war oft allein, aber er war kein einsames Kind. Allein zu sein war für ihn ein angenehmer Zustand. Deshalb stellt er in seinem Buch besonders heraus, dass Alleinsein und Einsamkeit 2 Dinge sind, die nicht unmittelbar miteinander verbunden sind. Er brauchte immer viel Raum um sich herum. Er ist sehr frei aufgewachsen. Die 70er Jahre waren für ihn auch deswegen eine besondere Zeit, weil es da in Deutschland sehr große Freiräume gab. Und zwar nicht nur in der Familie, in der er lebte. Für ihn ist ein Kennzeichen der 70er Jahre, dass es die Möglichkeit gab, allein zu sein und die Möglichkeit, etwas Eigenes zu machen, ohne dass sich gleich jemand darum kümmerte. Deswegen fühlt er sich dieser Zeit immer noch verbunden. Ehe man irgendwann Anfang oder Mitte der 80er Jahre auf den Gedanken kam, man könnte alles, vor allem auch sich selber, ständig noch effizienter machen und noch besser ausnutzen, gab es für ihn damals eine Zeit, in der man in Ruhe gelassen wurde, jedenfalls mehr als das bei den ebenso jungen Menschen danach der Fall war. Dass es damals so viel Zeit und Raum gab, deren Nutzung nicht vorgegeben war, sondern die man von sich aus ausfüllen konnte, wie man wollte, hat er als sehr positiv in Erinnerung. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 449. Danke.